Im Johannesevangelium, da berichtet uns der Johannes, ein Jünger von Jesus, von wunderbaren Zeichen, die Jesus tat. Und Johannes hat die wichtigsten dieser Zeichen aufgeschrieben in das Evangelium. Und er selbst sagt am Ende vom Johannesevangelium, die hat er aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes weiß, dass die Zeichen und die Wunder, die Jesus tat, nicht einfach eine faszinierende Unterhaltung waren, wie so eine Zirkusvorstellung oder ein spannender Film, sondern diese Zeichen waren gnädige Hilfen. Hilfen von Gott, damit die Menschen erkennen, wer Jesus Christus wirklich ist, nämlich Gottes Sohn. Und damit die Menschen in Jesus wahres Leben finden. Diese Zeichen sollten den Menschen zeigen, diesem Jesus muss ich vertrauen, damit ich wahres Leben habe. Und in Johannes 6, da berichtete uns Johannes von einem Wunder, das Jesus tat. Eines dieser Zeichen, die Jesus getan hat, hier auf Erden. 5000 Männer mit ihren Familien kamen, um Jesus zuzuhören, wie er predigte. Aber sie hatten nichts zu essen. Doch Jesus vermehrte 5 kleine Brote und 2 Fische, so dass die ganze Menge satt wurde und sogar noch 12 Körbe übrig blieben. Das war ein mächtiges Zeichen, ein wunderbares Zeichen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der fähig ist, den Mangel der Menschen auszufüllen. Nur einen Tag später suchen die Menschen, die am Tag zuvor satt geworden sind, sie suchen Jesus wieder auf. Sie wollen nämlich noch mehr Brot. Sie wollen wieder was zu essen. Sie wollen wieder satt werden. Doch Jesus ermahnt sie, bemüht euch doch mehr um wahre Speise, um Speise, die nicht vergeht, wo ihr nicht gleich den nächsten Tag wieder hungrig seid. Bemüht euch doch nicht nur darum, dass euer Magen voll wird, bemüht euch doch um wahre, lebendige Speise. Es gibt doch etwas, was viel bleibender, viel wichtiger ist als dieses vergängliche Leben. Bemüht euch um das ewige Leben, sagt Jesus diesen Menschen. Und Jesus sagt ihnen auch, vertraut mir, glaubt an mich, glaubt daran, dass Gott mich gesandt hat, um euch Leben zu geben. Nun, wie reagieren die Menschen darauf, dass Jesus vom ewigen Leben spricht? Die Menschen, sie antworten mit einer dreisten Forderung. Das lesen wir in Johannes 6, die Verse 30 und 31. Da sprachen sie, das ist diese Volksmenge, zu ihm: Was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Man sollte doch meinen, dass das Zeichen am vorigen Tag, das Jesus getan hat, Beweis genug war, dass Jesus kein Schwindler ist, dass Jesus kein Scharlatan ist, sondern dass wirklich die Kraft Gottes mit ihm ist. Aber dieses Volk, diese Menschen, sie wollen ein neues Zeichen. Warum? Sie wollen einfach wieder satt werden. Sie wollen wieder einen vollen Magen haben. Und dann überlegen sie sich vielleicht, ob sie Jesus auch glauben wollen. Seht ihr, wie überheblich und wie frech wir Menschen sind? Jesus wirkt voller Liebe und Barmherzigkeit. Er tut Wunder, die aufzeigen, wer er ist, die aufzeigen, dass er vertrauenswürdig ist, dass er mächtig ist, Aber die Menschen, sie denken nur an ihren vergänglichen, kurzfristigen, augenblicklichen Vorteil. Das, was mir jetzt gerade besser gefällt, was mir jetzt gerade hilft, zum Beispiel gegen das Magenknurren. Was kümmert uns, was dieser Jesus sagt vom ewigen Leben? Mein Magen knurrt, kann er mich nicht wieder satt machen? Und so eine freche Haltung, sie ist gar nicht so ungewöhnlich. Habt ihr nicht auch schon mal gehört? Ich würde ja an Gott glauben, wenn ich wieder gesund werde. Oder wenn ich endlich eine Frau finde. Oder wenn ich endlich eine Arbeit bekomme. Oder wenn Gott mir dies oder das schenkt, dann werde ich an ihn glauben. Aber wenn er mir das nicht zeigt, dann werde ich auch nicht an ihn glauben. So eine dreiste Haltung haben die Menschen Gott gegenüber. Und schon Martin Luther, der deutsche Reformator, er beklagte, dass sogar viele der evangelischen Christen nur ihren eigenen Nutzen, ihren eigenen Vorteil mit dem Evangelium suchen. Er schreibt, so geht's noch in der Welt zu und so wird's wohl ewig bleiben, dass die Leute sich speisen und reich machen lassen durch das Evangelium, und dass das Evangelium ihnen zu weltlichen Gütern helfe, Nahrung, Geld, Ehre und ein gutes Gemach ihnen brächte. Sie haben Gott lieb, nicht anders als die Läuse den Bettler lieb haben. Auf dass sie ihn fressen und das Blut aussaugen und nicht sein Bestes suchen. Sie lieben, so lieben wir das Evangelium auch, dass wir dabei nur fressen und unser Bestes und Eigennutz suchen. Sie nehmen es nicht darum an, dass man ihm gehorsam sei. Das will nicht klappen. Sondern wenn er ihnen alle Tage zu fressen und zu saufen gegeben hätte, da wäre er der liebe Christus gewesen. So wie Luther befürchtete, ist diese Haltung tatsächlich geblieben. Das steckt so sehr in uns Menschen. Anstatt uns demütig an Gott zu wenden und zu verstehen, wie schuldig wir vor Gott geworden sind, suchen wir, wie Ganoven, noch aus jeder Lage das Beste herauszuholen, von Tag zu leben. Und wenn dieser Jesus uns unser Leben angenehmer machen kann, dann gut. Dann wollen wir nur irgendwie versuchen, ihn weiter dazu zu motivieren und zu fordern, dass er unser Leben, in unserem Leben Glück und Erfolg schenken soll. Aber sobald dieser Jesus etwas von uns fordert, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm gehorchen sollen, dann ist schnell vorbei. Dann passt dieser Glaube plötzlich nicht mehr. Aber diese Leute hier in unserem Text, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie bekräftigen ihre Forderung mit einer scheinbar ganz frommen Berechtigung. Sie sagen nämlich, unsere Väter, sie aßen Manna in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Das ist ihre Begründung für ihre Forderung. Es klingt wie eine ganz fromme Begründung. Die Argumentation ist etwa so. Jesus, du sagst uns, dass du der Sohn Gottes bist? Aber wenn du wirklich der bist, der du sagst, dann beweis doch erst einmal, dass du größer bist als Mose. Beweis uns doch erst einmal, dass du größer bist als dieser große Retter des Volkes. Mose hat das ganze Volk Israel in der Wüste mit Manna versorgt, nicht nur 5000 Männer mit ihren Familien. Mose hat das ganze Volk 40 Jahre lang mit Manna versorgt, nicht nur einen Tag. Mose hat das ganze Volk mit Brot aus dem Himmel versorgt, mit Manna, nicht einfach das Gerstenbrot vermehrt. Beweis doch erstmal, dass du größer bist als Mose, dann wollen wir dir vielleicht glauben. 40 Jahre tägliche kostenlose Versorgung, das wäre in ihren Augen erstmal ein guter Anfang. So soll Jesus sich ihnen mal beweisen. Diese Leute geben sich scheinbar fromm. Sie zitieren sogar einen Bibelvers, aber ihr Motiv ist der eigene Nutzen. wie kann ich daraus etwas gewinnen, was mein Leben schöner macht? Angenehmer, bequemer, einfacher. Doch Freunde, wir Menschen, wir sind nicht in der Position, mit Jesus zu verhandeln. Das Evangelium ist kein Geschäft, in dem wir uns wie gewiefte Unternehmer bewähren müssen. Das Evangelium ist die Botschaft der unverdienten Gnade, der unverdienten Barmherzigkeit Gottes uns Menschen gegenüber. Wir Menschen, wir sehen uns manchmal gerne so wie bei einer Castingshow der Religion. Jede Religion, jeder Gott, der soll doch mal vorzeigen, was er so kann. Und der Mensch sitzt so in der Jury und den Talentiertesten, den wählen sie dann vielleicht zu ihrem Gott. Der am meisten zu bieten hat. In so einer Haltung kommen die Menschen hier zu Jesus. Jesus, zeig uns doch mal, was du kannst, dann glauben wir dir vielleicht. Mach uns glücklich, mach uns reich, mach uns satt und erfolgreich, dann folgen wir dir. Aber Freunde, wir Menschen, wir sitzen nicht in der Jury. Wir Menschen, wir sitzen allesamt auf der Anklagebank des großen Gerichts Gottes. Nicht wir entscheiden über die Zukunft Gottes, sondern Gott ist in der Position, über unser Leben und unsere Zukunft zu urteilen. Und er hat Jesus gesandt, damit wir Leben haben können, damit wir eine Zukunft haben können, mit Hoffnung. Und er hat Jesus Wunder und Zeichen tun lassen, damit wir erkennen, wo wir Hoffnung finden. Doch seht die dreiste Forderung von den Menschen. Aber Jesus, er ist nicht so dreist wie die Menschen. Nein, er ist voller Liebe und voller Geduld, voller Sanftmut und Demut, wie er selbst sagt. Und darum korrigiert er die Leute hier ganz gnädig. Er weist sie darauf hin, wo sie falsch liegen. Er weist sie darauf hin, was sie nötiger brauchen als vergängliche Speise. Als zweites erfahren wir hier also die gnädige Korrektur. Wir lesen Vers 32 und 33. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Jesus wendet sich nicht einfach ab von den Menschen mit ihren dreisten Forderungen. Nein, er korrigiert sie. Er belehrt sie. Er weist sie darauf hin, auf ihre falschen Ansichten, und er erklärt ihnen die Wahrheit. Und ja, er entgegnet ihnen auf ihre Argumentation, indem er aufzeigt, ist ja schön und gut, was ihr vorbringt, aber es gibt vier Fehler in eurer Ansicht. Ihr nennt einen falschen Geber, eine falsche Zeit, eine falsche Gabe und falsche Empfänger. Kennt ihr das, wenn ihr in der Schule mal eine Klausur, eine Arbeit zurückbekommt und es ist mehr rot geschrieben als blau? Mehr korrigiert vom Lehrer, als ihr selber geschrieben habt? So ähnlich ist das hier. Ein falscher Geber haben sie genannt. Jesus sagt, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater. Die Menschen, sie wollten Jesus gerne mit Mose messen. Sie wollten vergleichen, okay, Jesus, beweis doch, dass du größer bist als Mose, damit wir dir glauben. Aber Jesus sagt, Mose hat zu keiner Zeit das Volk Israel versorgt. Nicht einen einzigen Tag. Sondern zu jeder Zeit war es Gott selbst, der das Volk Israel führte und ernährte. Gott, der Vater, tat es. Und dazu gebrauchte er Mose, seinen Knecht, seinen Diener, als ein Instrument. Doch wir Menschen, wir schauen immer viel leichter auf Menschen und erwarten auch häufig viel mehr von Menschen als von dem gütigen Gott. Die erste Korrektur, die Jesus hier vornimmt, ist also die: Das Zeichen der Versorgung in der Wüste, es war eine Handlung Gottes. Das war nicht die Bestätigung der Größe von Mose, es war die Güte Gottes, des Vaters, die sichtbar wurde. Und Gott selbst sagt, er hat das Manna gegeben, damit die Menschen erkennen, auf Gott müssen sie vertrauen. Er ist fähig, sie zu versorgen. Sie brauchen Gott mehr als das Brot. Alles Gute haben wir von Gott zu erwarten, nicht von Menschen, nicht aus Menschenhand. Es ist die Liebe Gottes, nicht die Kraft von Menschen, wo wir wirkliche, wahre Hilfe empfangen können. Das Zweite ist, sie nennen eine falsche Zeit. Also sie haben nicht nur das Subjekt, den Geber, vertauscht. Jesus korrigiert hier auch den Tempus, das Tempus, die Zeit. Und zwar sagt er, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, Vergangenheitsform, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Präsens, Gegenwart. Die Menschen, sie sehen sich zurück in die Zeit, wo das Manna vom Himmel regnete. Wahrscheinlich haben sie nicht so sehr darüber nachgedacht, wie mühsam es trotzdem war, 40 Jahre durch die Wüste zu marschieren. Aber so dieser Manna-Regen, das wirkte ziemlich romantisch auf sie. Aber Jesus macht deutlich, dieses gütige Zeichen der Fürsorge Gottes ist nicht nur etwas, was vor vielen Jahrhunderten irgendwann einmal geschehen ist, sondern jetzt in diesem Augenblick, jetzt in der Gegenwart, gibt euch der Vater wahrhaftiges Brot. Kennt ihr das, wenn Menschen sagen, ach, früher war alles besser? Irgendwie scheinen wir die Vergangenheit leicht etwas rosiger, etwas schöner zu sehen als die Gegenwart. Manche Forscher erklären es so, dass das menschliche Gehirn so eine Art Schutzfunktion hat und negative Erinnerungen schneller verdrängt als die positiven. Und daher scheint im Rückblick alles ein bisschen leichter gewesen zu sein, alles ein bisschen schöner zu sein. Doch es ist dann kein Schutz, wenn es uns blind macht für das Gute in der Gegenwart. Sehen wir die Güte Gottes in der Gegenwart. Und diese Menschen, die zu Jesus kommen, sie erinnern sich an die Segnung in der Geschichte. Das, was sie in den Büchern Mose lesen konnten. Doch das, was gerade jetzt vor ihren Augen geschieht. Das, was gerade in diesem Moment in ihrer Zeit geschieht, das erkennen sie nicht. Gott wirkt gerade in dem Augenblick, in dem sie leben, etwas viel Größeres als zur Zeit von Mose. Den Pharisäern wirft Jesus einmal vor, am Morgen, wenn der Himmel sich rot färbt und trüb aussieht, dann sagt ihr, ach, heute gibt es schlechtes Wetter. Das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit zu verstehen, dazu seid ihr nicht in der Lage. Die zweite Korrektur, die Jesus hier vornimmt, ist diese. Jetzt, in diesem Augenblick, wirkt Gott, der Vater, gerade ein Zeichen seiner Güte. Jetzt, in diesem Augenblick, gibt der Vater euch etwas. Redet nicht nur von früher. Achtet auf das, was Gott gerade tut. Die Gegenwart Jesu ist doch gerade das große Zeichen der Liebe Gottes. Gott selbst wird Mensch und wohnt bei den Menschen. Jesus weist die Menschen darauf hin. Jetzt geschieht gerade das größte Zeichen vor euren Augen. Die Geschichte des Alten Testaments war eine Vorbereitung, aber in der Fülle der Zeit, da sandte Gott seinen Sohn. Das ist das wahre Zeichen von Gottes Liebe und Gottes Fürsorge. Viel mehr als das Manna in der Wüste. Das ist das wahre Brot. Und das ist auch die dritte Korrektur, die Jesus hier vornimmt. Sie haben eine falsche Gabe vor Augen. In ihrer Erwartung, was sie bekommen wollen, da gehen sie fehl. Sie wünschen sich Brot vom Himmel. Damit meinen sie dieses körnig süße Manna, mit dem Gott das Volk Israel in der Wüste versorgte. Da, als Israel kein Land hatte, keine Felder, keine Bäume, nichts hatte, um sich zu versorgen. Aber Jesus sagt ihnen, das, was ihr wünschen solltet, worauf ihr warten solltet, was ihr erhoffen solltet, ist nicht das Manna, sondern das wahrhaftige Brot. Danach streckt euch aus. Was meint Jesus mit dem wahrhaftigen Brot? War das Manna etwa nicht echt? Doch. Das Manna war tatsächlich Brot vom Himmel. Und das ganze Volk konnte es jeden Tag sammeln und satt werden. Aber wisst ihr, alle, die das Manna aufgesammelt haben, sie sind trotzdem irgendwann gestorben. Das Manna füllte ihren Magen für eine Zeit, aber es war auch vergänglich. Und alle, die das Manna in der Wüste gegessen haben, sie sind alle gestorben. Entweder durch das Gericht Gottes für ihren Ungehorsam oder aufgrund des Fluches der Sünde, der den Tod mit sich brachte. Sie sind alle gestorben. Das Manna half ihnen in der Wüste. Das Manna half ihm aber nicht, rettete sie nicht vor dem Tod. Ja, das Manna war eine gnädige, wunderbare, außerordentliche Gabe Gottes an sein Volk. Aber es war nur etwas Vorläufiges. Es war eine Gabe, die auf etwas Größeres hinweisen sollte. Es war noch nicht die wahre Gabe, das vollkommene Zeichen der Gnade und Fürsorge Gottes, sondern es war ein kleines Vorbild, was Gott seinem Volk gegeben hat. Ein Vorbild für das, was er tun wird in der Fülle der Zeit, was er geben wird. Und es ist nicht Brot, das vom Himmel regnet, sondern wahrhaftiges Brot von Gott, das nicht nur den Körper für ein paar Jahre länger erhält, sondern welches wahrhaftiges Leben schenkt. Jesus sagt, denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Jesus macht also drittens darauf aufmerksam, es geht um mehr als den Bauch voll zu kriegen. Es geht um wahres, unvergängliches, ewiges Leben. Ein Leben, das diese Welt noch nicht hat. Dieses Leben, das schenkt Gott den Menschen. Er lässt es vom Himmel herabkommen. Ähnlich wie das Manna, aber doch so viel besser, so viel wichtiger, so viel wirksamer. Dieses Brot Gottes aus dem Himmel schafft wahres Leben. Nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele. Und ja, dieses Brot ist nichts anderes als Jesus selbst. Er ist der, der aus dem Himmel gekommen ist, der Mensch geworden ist, um den Platz von Sündern in dem Gericht Gottes einzunehmen. Er ist freiwillig, unschuldig, am Kreuz gestorben, um die Strafe Gottes für Sünder zu tragen und so wahres, ewiges Leben zu schenken all denen, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Das ist die wahre Gabe Gottes. Das ist das, was wirkliches Leben schenkt. Leben in Gemeinschaft mit Gott, versöhnt mit Gott. Aber als viertes haben sie auch einen falschen Empfänger genannt. Die Empfängerangabe ist hier nicht ganz richtig. Die Wörter sagen nämlich, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste. Sie sagten also, ihre Vorfahren, nämlich das ganze Volk Israel, das wurde doch in der Wüste versorgt. Und so möchten sie auch gerne wieder versorgt werden. Jesus hatte ja bloß 5000 Männer mit ihren Familien versorgt. Aber Jesus weist darauf hin, das wahrhaftige Brot, das Brot von Gott, das aus dem Himmel herabkommt, das gibt der Welt Leben. Nicht nur 5000, nicht nur einem Volk, nein, Menschen aus der ganzen Welt, von Grönland bis zur Antarktis, von Amerika bis Australien, können Menschen dieses wahre Brot aus dem Himmel empfangen und ewiges, wahres Leben bekommen. Dieses Brot gibt der Welt Leben. Und außerdem bedeutet es, dieses Brot vom Himmel ist kein Anspruch von Menschen. Die Juden zur Zeit Jesu, sie sprachen ja stolz von unseren Vätern. Nämlich die Generation aus dem Volk Israel. Und es klingt fast so, als halten sie es für eine rechtmäßige Erwartung. Für einen natürlichen Anspruch, den sie haben, mit dem sie jetzt zu Jesus kommen und auch ein ähnliches Wunder fordern. Wir sind doch auch Juden. Wir sind doch Nachkommen Abrahams. Also muss Gott doch auch uns noch einmal solch ein Zeichen tun. Doch Jesus zeigt ihnen auf, das Brot vom Himmel, das Gott schenkt, das ist für die ganze Welt. Nicht nur für ein Volk. Für eine Welt, die es nicht verdient hat, nicht erarbeitet hat. Eine Welt, die keinen Anspruch, kein Anrecht auf diese Gabe Gottes hat. Alle Menschen haben dieses wahrhaftige Brot, diese Gabe Gottes gleich nötig. Egal ob Jude, Europäer, Afrikaner oder Amerikaner. Aber alle Welt muss auch mit leeren Händen diese gnädige Gabe Gottes empfangen. Nämlich als ein unverdientes Geschenk, um wahres Leben zu finden. Kein Mensch hat Anspruch auf diese Gabe Gottes. Weder Jude, noch Europäer, noch Afrikaner oder Amerikaner. Kein Mensch hat Anspruch. Aber Gott schafft ein viel größeres Wunder. Eine wunderbare Gabe, die nicht nur für ein Volk gilt, sondern für eine böse, unverdienende, verdorbene Welt. Er schenkt Menschen aus aller Welt wahres Leben. Christus ist an unserer Stelle gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Und ja, die Tatsache, dass du und ich heute Abend diese Worte Jesu hören dürfen und sicher sein können, das gilt auch mir, diese Gabe, von der Jesus spricht. Auch ich darf ewiges Leben haben, wenn ich an Jesus glaube. Es liegt daran, dass Gott so gnädig ist, das wahrhaftige Brot zu geben für die ganze Welt. Was Jesus hier sagt, ist eigentlich nichts anderes als das, was er ein paar Kapitel vorher auch schon dem Nikodemus gesagt hat. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Mit seiner Antwort macht Jesus deutlich, liebe Leute, ihr braucht keinen neuen Mose mit neuem Manna für das Volk Israel, damit meine Behauptungen bewiesen werden. Was ihr braucht, dass ihr jetzt in diesem Augenblick die wundervolle Gabe Gottes erkennt, die er der ganzen Welt schenkt. Hier, direkt vor euren Augen, damit ihr ewiges Leben empfangt. Erkennt, was Gott tut. Und nun, wie sollten wir auf diese Erklärung Jesu reagieren? Die Menschen geben uns hier in ihren Worten ein gutes Vorbild. Wir wissen nicht, wie viel sie von der Botschaft Jesu tatsächlich verstanden haben, aber ihre Antwort sollte auch unser Gebet sein. Sie antworten mit einer demütigen Bitte. Wir lesen in Vers 34 und 35. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Sie kommen zu ihnen und sagen: Herr. Das ist eine Anrede mit Respekt. Sie weichen ab von ihrer dreisten Forderung und sprechen ihn an: Herr. Hierin drückt aus, Nicht wir sind die Herren, die zu Gott, die zu Jesus kommen können mit unseren Forderungen. Jesus ist der Herr und er hat uns etwas zu sagen. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Dieses Brot von Gott, diese Gabe der Liebe Gottes. Gib uns dieses Brot alle Zeit. Und das ist es tatsächlich, was wir verstehen müssen. Diesen Jesus, wir brauchen ihn alle Zeit. Nicht nur an einem Tag, wo wir uns bekehrt haben. Wir brauchen ihn jeden Tag, jede Stunde. Jesus ist vom Himmel herab in diese Welt gekommen, um uns durch sein Opfer am Kreuz Leben zu schenken, ewiges Leben. Wenn wir das glauben, wenn wir uns diesem Jesus anvertrauen, dann kann uns nichts in dieser Welt mehr die Hoffnung rauben. Dann ist unsere Seele gestillt. Dann brauchen wir nach nichts Besserem, nach nichts Wertvollerem, nach nichts Wichtigerem mehr hungern oder dürsten, sondern mit Jesus schenkt uns Gott seine ganze Liebe, völlige Erfüllung in alle Ewigkeit. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Dieses Versprechen können wir uns in unsere Herzen schreiben. Hier bei Jesus wird der Hunger meiner Seele gestillt. Mag ich auch noch so manche Not, so manchen Rückschlag, so manche Krankheit, so manches Leid erleben in dieser Welt. Jesus brauche ich alle Zeit. Er ist das wahrhaftige Brot. Allein auf ihn kann ich mein Leben bauen. Auf sein Wort kann ich vertrauen. Egal, ob ich mich schlafen lege oder aufwache, ob ich arbeite oder heimkomme, alle Zeit ist Jesus das, was unser Leben wirklich erfüllen kann. Das, was uns aus einer trostlosen, dunklen, sündigen Welt herausretten kann, ist unsere Gemeinschaft mit Jesus. Und wie empfange ich diesen Seelenfrieden, diese Lebensfülle, dieses Brot von Gott? Komm zu Jesus. Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird nicht mehr dürsten. Was heißt zu Jesus kommen? Das heißt, bete zu ihm. Bitte ihn. Herr, gib mir doch alle Zeit dieses Brot. Gib mir die Gnade, Vergebung und ein neues Leben in Gemeinschaft mit dir. Komm zu Jesus. Das heißt, vertrau nicht mehr auf deine eigene Stärke, auf deinen eigenen Verstand, auf deine eigene Sicht auf das Leben. Vertraue Jesus und sein Wort. Komm zu ihm. Such bei ihm die Ruhe. Nur bei Jesus kannst du wahres Leben, wahre Speise für die Seele, die volle Gabe Gottes empfangen. Komm zu Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Und wir finden es nur bei Jesus, allein bei Jesus. Martin Luther formuliert es in seiner unnachahmlichen Art so: Er selbst, Jesus, ist der Gastgeber, der Bäcker, der Kellner, der Brauer, ja der Koch und auch das Besteck und der Teller, der uns die unvergängliche Speise darreicht. Wir können uns diese Speise nicht selbst geben. Wir müssen es von Jesus, dem Sohn des Menschen, erhalten. Amen.